Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Wir unterhalten uns heute über einen der interessantesten Zukunftsmärkte schlechthin, der in die Billionen gehen wird und die Welt für immer verändern und es sehr, sehr wenige auf dem Schirm haben, was in diesem Bereich wirklich passiert. Und ich freue mich, einen der wichtigsten Wirtschaftsexperten heute zu Gast zu haben, der diesen Bereich sehr, sehr stark analysiert hat, ein neues Buch dazu geschrieben. Ich spreche von Dr. Rainer Zittelmann. Hallo, Herr Zittelmann, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, danke.
Genau, ein paar Worte, falls du Dr. Zittelmann noch nicht kennst. Er ist Historiker, Politikwissenschaftler, Soziologe, diverse Bücher zu verschiedenen Themen, auch sehr, weltweit sehr erfolgreich, unter anderem in Asien, wie in China, Indien, Südkorea. Ja, und sein neues Buch geht spezifisch um dieses Thema Weltraum und Weltraumkapitalismus. Um wirklich zu verstehen, was hier passiert, haben wir ihn heute zu Gast und ich freue mich von dem her sehr auf dieses Interview. Ja, Herr Dr. Zittelmann, vielleicht können Sie mal beschreiben, warum haben Sie jetzt begonnen, dieses Thema aufzugreifen, ein Buch drüber zu schreiben? Vielleicht da ganz interessant, Sie im Buch schreiben Sie ja auch, dass Sie sich schon seit Ihrer Kindheit ja damit beschäftigen. Aber warum jetzt ein Buch darüber und warum sollte uns alle der Weltraum interessieren?
Ja, ich habe ja vorher Bücher geschrieben über das zu der Frage, was passiert in einzelnen Ländern, wenn man mehr Marktwirtschaft oder mehr Kapitalismus wagt. Also zum Beispiel ein Buch über Polen und Vietnam, wo ich gezeigt habe, dass Länder, die früher sehr arm waren, einen unglaublichen Aufstieg hingelegt haben nach kapitalistischen Reformen. Und jetzt habe ich mich von den Ländern mal zu einer Branche, zu einer Industriebranche hin bewegt, nämlich die Space-Industrie, die ja früher praktisch ausschließlich staatlich dominiert war. Wenn man denkt an die Mondlandung, das Apollo-Programm, das war ja alles sehr stark staatlich dominiert. Und die heute, was die meisten Menschen nicht wissen, bereits heute, zumindest in den USA, privat dominiert ist. Also ich möchte mal eine Zahl geben, weil die viele Menschen überrascht, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen. Wir haben im letzten Jahr 324 erfolgreiche Raketenstarts gehabt weltweit. Davon waren allein 165 von SpaceX, also von Elon Musks Firma. Das heißt, allein diese private Firma hat mehr Raketenstarts als alle Länder der Welt zusammen hingelegt. Ja? Wenn ich das vergleiche, in Europa haben wir 8 Raketenstarts gehabt, also gerade mal 5% von dem, was ein privates Unternehmen hingelegt hat oder ein anderes Unternehmen, was nicht so bekannt ist, Rocket Lab, das ist von dem Neuseeländer Peter Beck gegründet. Der hat im letzten Jahr 21 Raketenstarts hingelegt, also auch als Privatunternehmen immerhin noch dreimal mehr als Europa. Ja? Oder wenn ich mal die Zahl der aktiven Satelliten im Weltraum nehme, es gibt 15.000 aktive Satelliten im Weltraum, das sind allein 10.000 Starlink-Satelliten, also auch von Musks Firma. Das heißt, ohne dass so die meisten Menschen es richtig bemerkt hätten, klar, die wissen, da gibt es so einen wie den Musk und der bringt Raketen in den Weltraum, aber diese extreme Dominanz von privaten Anbietern, da habe ich doch in vielen Gesprächen jetzt gemerkt, dass die Leute das gar nicht mitbekommen haben. Und in meinem Buch analysiere ich, wie kam es dazu, das Versagen der staatlichen Raumfahrt stelle ich historisch dar und zeige aber dann auch die Perspektive, wo geht's hin und wo fehlen ökonomische Anreize, damit diese Story noch erfolgreicher wird.
Mhm. Okay, und jetzt mal so eine Frage. Also was kann das jetzt für die Menschheit bedeuten? Jetzt bin ich so ein Erdenbewohner, habe jetzt auch so meine eigenen Problemchen hier vor Ort und dann, ja gut, ob jetzt so ein Elon Musk auf den Mars kommt oder nicht, das ist jetzt für mich jetzt so gesehen jetzt mal kein Unterschied. Also warum sollte mich dieses Thema interessieren und was kann es für die Menschheit bedeuten?
Also die meisten benutzen ja heute irgendeine Art von KI, zum Beispiel ChatGPT oder Grok. Wenn Sie da mal eingeben, Gedankenexperiment, was passiert, wenn heute alle Satelliten ausfallen? Nur mal, ja. Da werden Sie schon sehen, wie viel es mit Ihrem Alltagsleben zu tun hat. Nämlich alles, weil ohne die Satelliten heute überhaupt gar nichts mehr funktioniert. Da können Sie kein kein Uber mehr bestellen. Ja, Google Maps funktioniert nicht mehr. Der Flugverkehr kann auch nicht mehr in der Weise funktionieren. Selbst der Börsenhandel wird einbrechen. Ja, also das heißt, einfach mal eingeben, was passiert dann? Das ist jetzt nicht Science Fiction, das ist heute direkt Gegenwart. Und die nächste Stufe, die kommt jetzt erst. Beispiel, wenn wir von KI sprechen, Rechenzentren. Wir brauchen ja immer mehr Rechenzentren und da gibt es jetzt mehrere Firmen dran, die an Rechenzentren im Weltraum arbeiten. Also der Musk hat im Januar beantragt, die Genehmigung von bis zu 1 Million Satelliten im Weltraum mit dem Ziel, Rechenzentren im Weltraum zu machen. Oder Google arbeitet zusammen mit der von mir erwähnten Firma Planet Labs auch an ähnlichen Projekten. Auch Media arbeitet daran, ja. Das heißt, das sind jetzt nicht ein paar Spinner oder so, sondern das sind die großen Giganten, die großen Firmen, die das erkannt haben. So ein Thema wie Rechenzentren im Weltraum. Das ist jetzt das erste war Gegenwart, das zweite ist Zukunft. Und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter in die Zukunft schauen, dann, und das behandle ich auch in meinem Buch, dann werden wir Themen haben wie zum Beispiel Space Mining, Asteroid Mining. Ja? Wir haben also allein in dem Asteroidengürtel 1,7 Millionen Asteroiden. Wir haben aber auch 30.000 bis 40.000 in Erdnähe. Und da sind viele, die unglaublich wertvoll sind, zum Beispiel, weil sie große Mengen Platin oder Metalle der Platin-Gruppe enthalten. Also nur mal ein Beispiel. Es gibt den Asteroiden Psyche. Wenn man den geschätzten Wert der Platin-Vorkommen auf Basis des heutigen Platinpreises brechen würde, dann ist es höher als das gesamte Bruttoinlandsprodukt der Welt, also von allen Ländern der Welt. Natürlich in der Realität wäre das nicht so, weil der Preis würde natürlich total einbrechen, wenn man jetzt das zur Erde transportiert. Aber nur mal als ein Beispiel, dass wir da also jede Menge Ressourcen und interessante Rohstoffe haben, auch im Weltraum. Ja, und deswegen, das ist halt das, was ich in meinem Buch zeige. Es ist heute schon ein großes Thema, von den meisten Leuten unterschätzt, wird aber noch viel größeres Thema in der Zukunft werden. Und ja, diejenigen, die vielleicht das alles für so Science Fiction halten, da habe ich eine lustige Geschichte in meinem Buch. 1903 gab es einen der ersten Versuche, ein Flugzeug, also mit dem motorgetriebenes Flugzeug in die Luft zu bringen von einem Professor in den USA. Das ist aber missglückt und dann hat die New York Times damals geschrieben, ja, das ist doch Zukunftsmusik. Das wird mit den vereinten Kräften von Technikern und Wissenschaftlern auf der Welt in etwa 1 bis 10 Millionen Jahren gelingen. Das war der Prognose. 2 Monate später haben dann die Gebrüder Wright das erste Flugzeug. Ja? Und oder vor der Mondlandung hat man noch in 50er Jahren in Deutschland gefragt, glauben Sie, dass irgendwann mal Menschen auf dem Mond landen werden? Da haben also nur 25% die Frage bejaht. Ja? Also das heißt, das wird oft unterschätzt in der Bedeutung und Dinge können dann manchmal auch schneller gehen, als man es tatsächlich denkt. Und ich stelle aber jetzt in dem Buch dar, warum denn die lange Phase der Stagnation? Also wenn man denkt, 1969 waren die ersten Menschen auf dem Mond, dann gab es ja noch 5 weitere Mondlandungen bis 1972 und dann ist jetzt jahrelang nichts mehr passiert, sogar dass diese Verschwörungstheorien, die ja weit verbreitet sind, ja, wer weiß, vielleicht ist es alles im TV-Studio aufgenommen worden, die haben natürlich dadurch auch neue Nahrung bekommen, dass sie sagen, Mensch, wenn das dann in 50 Jahren, jetzt können wir gerade Mond umkreisen und vor 50 Jahren mit der viel geringeren Technik sind wir angeblich da gelandet. Ja, die Leute gibt's ja auch, ja, gehe ich jetzt in meinem Buch nicht drauf ein, halte ich auch für unsinnig. Aber ich habe halt eine andere Erklärung, warum ist dann 50 Jahre lang praktisch nichts mehr passiert. Ja, und meine Haupterklärung lautet, man braucht immer für alles Anreize, Incentives. Ja, und damals war der Anreiz für die Mondlandung der Wettbewerb zwischen der Sowjetunion und USA, welches System ist besser, Kapitalismus oder Sozialismus? Und da haben die USA alles praktisch wie in Kriegszeit mobilisiert. Also das war damals 4,5% vom Haushalt ist für die NASA ausgegeben. Nur beim Vergleich heute sind es 0,4%, also gerade ein Zehntel. Ja, es haben 400.000 Leute damals bei dem Apollo-Programm gearbeitet, in 20.000 Firmen. Die Kosten in heutigen Dollar sind 300 Milliarden Dollar. Also man hat alles darauf, ja, aber dann war das Ziel erreicht, ja. Dann da ist man noch ein paar Mal, insgesamt 5-mal noch auf den Mond geflogen, dann war die Luft raus. Und dann gab es jahrzehntelang der Stagnation, das berichte ich sehr lang, da gab es ja dann das Space Shuttle als Nachfolgeprogramm und das war ein absolutes Desaster. Also man hat vorher kalkuliert, dass die Entwicklungskosten ungefähr 5 Milliarden Dollar sind und dann pro Flug hat man mit 5 bis 10 Millionen Dollar gerechnet. Tatsächlich waren die Kosten 1 bis 1,5 Milliarden Dollar. Ja, also das war ein totales Desaster. Dann gab es noch zwei Unfälle, bei denen die beiden Crews mit 14 Menschen umgekommen sind. Dann hat man das Programm eingestellt und dann ab 2011 waren die Amerikaner nicht mehr in der Lage, mit amerikanischen Raketen von amerikanischem Boden ihre Astronauten zur internationalen Raumstation zu bringen. Und das ist natürlich ein Hammer, eine Demütigung auch für das Land, was eben doch die erste Mondlandung geschafft hat. Und die mussten dann mit völlig veralteten russischen Sojus-Raketen zur Raumstation fliegen. Und die Russen haben es natürlich fürstlich bezahlen lassen, weil die hatten ja ein Monopol. Da war dann jeder Flug nochmal 10 bis 20 Millionen Dollar teurer als der vorherige Flug. So. Und das alles kam erst zu einem Ende 2020 durch Elon Musk. Weil der dann mit seinem privaten Firma SpaceX, seitdem werden die Astronauten halt wieder von amerikanischen Booten mit der amerikanischen Rakete zur Raumstation gebracht, aber jetzt halt nicht mehr staatlich, sondern privat. Ja, und die NASA ist einfach einer von vielen Kunden, die der Musk hat. Und das zeige ich auf, warum war das denn früher so teuer, warum ist es gescheitert? Und der Musk, nur mal eine Zahl noch zu nennen, der hat die sogenannten Launchkosten, also wie viel kostet es, ein Kilo in Weltraum zu bringen? Das kann der Musk heute 95% billiger als das Space Shuttle, das gekonnt hat. Ja, und das hat Gründe, die ich zeige, warum war das so teuer mit der statischen Raumfahrt und wie ist es dem gelungen, das so viel billiger zu machen?
Mhm. Spannend, ja. Wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, dass die USA hier sehr dominant ist. Können Sie sich vorstellen, dass China da aufholt? Ansonsten klingt das so, dass zukünftig die USA den Weltall dominieren kann.
Ja, also im Moment dominieren die USA sehr stark. Wobei, wenn man jetzt SpaceX absieht, dann sind die vielleicht an vierter oder fünfter Stelle. Das ist also tatsächlich im Wesentlichen ein SpaceX-Phänomen, ja. Aber China haben Sie zu Recht erwähnt. China kommt an zweiter Stelle, also nochmal die Raketenstarts, 232 im letzten Jahr, 165 SpaceX und dann kommt China mit 88 an zweiter Stelle. Und über China habe ich auch ein Kapitel in meinem Buch. Da gibt es viele Missverständnisse, weil man so denkt, ja, China, denkt ja viele Kommunismus, alles Planwirtschaft. Ja. Ja, die Rolle des Staates ist da noch sehr viel stärker als in den USA. Aber auch die Chinesen haben erkannt, gerade mit dem Vorbild SpaceX, dass man das nicht alles staatlich machen kann. Und sogar der Xi Jinping, der ja in den letzten 10 Jahren eigentlich dafür steht, in China leider wieder mehr Staat und weniger Markt, ja, der also kein großer Kapitalismusfreund ist, im Gegenteil, ja. Selbst der hat vor 13 Jahren dann erstmals erlaubt, in China private Raumfahrtunternehmen. Und heute gibt's ungefähr 450 private Raumfahrtunternehmen in China. Das wissen viele Leute gar nicht, ja. Also das heißt, die sind alle da SpaceX-Fans und versuchen, das nachzumachen. Klar, erstmal nachmachen. Also wenn sie manche chinesischen Raketen sehen, die sehen aus wie von Blue Origin ist eine andere Firma, ist die Firma von dem Bezos oder auch wie die Raumschiffe von dem Musk. Aber das ist immer nur die erste Stufe. Die Chinesen machen immer zuerst mal nach und später entwickeln sie es dann weiter und möglicherweise auch besser. Ich meine, die Autohersteller, die noch vor 10 Jahren über Chinesen gelacht haben, haben gesagt, die machen ja alles nur nach von uns, die lachen heute nicht mehr, weil sie gesehen haben, die gehen einen eigenen Weg. Und das ist auch bei den Autoherstellern so. Es gibt einen großen Autohersteller in China, der hat jetzt einen riesen Satellitenfirma damit verknüpft und bringt Satelliten ins All, weil die sagen, das ganze autonome Fahren und so, das funktioniert am besten dann, wenn wir unsere eigene Satellitenflotte im All haben. Ja, also das habe ich jetzt noch nicht von BMW oder Daimler gehört, dass die jetzt auf einmal Satelliten im Weltraum schicken, um das autonome Fahren zu ermöglichen. Also China, ja, spielt eine Rolle. Im Moment haben die USA die Nase vorn und es gibt auch einige Argumente, die dafür sprechen, dass es so bleibt. Aber der Hauptkonkurrent ist heute China. Europa spielt keine Rolle. Russland spielt auch keine Rolle mehr. Andere Länder spielen auch keine Rolle.
Mhm. Naja, dann schauen wir mal, ob vielleicht ja im Hintergrund nicht nochmal Deutschland theoretisch kommen könnte. Wenn wir noch ein paar mehr Windkrafträder hätten, wer weiß, vielleicht tut sich da auch noch was. Naja, wir werden sehen. Ich hätte mal folgende Frage, weil ich habe mal als Junge selber auch immer Star Trek angeschaut. Kennen Sie vermutlich jedenfalls mit Captain Jean-Luc Picard von US Enterprise etc. Dort verschiedene Galaxien bereist. da gab es auch Verbündete und erbitterte Feinde, Kämpfe, also so im Prinzip, wie wir es auch heute in der Geopolitik sehen können. Können Sie sich vorstellen, dass das die Zukunft sein wird? Und was sind so die langfristigen Visionen und was bedeutet das konkret für die Menschen?
Also ich war auch als Kind schon Science-Fiction-Fan, jetzt bin ich jünger als Sie. Die Serie, die ich gesehen habe, 1966, also da war ich 9 Jahre alt, die hieß Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion, habe ich sogar neulich noch mal angeschaut. Das war so die Zukunft, wie ich es mir vorstelle. Ja, da gab es auch Außerirdische in dem Film. Das halte ich, also dass es Außerirdische gibt, halte ich für hochwahrscheinlich. Dass wir die treffen, halte ich für hoch unwahrscheinlich, einfach wegen den gigantischen Entfernungen. Aber wenn Sie mich fragen, wo liegt die Zukunft, also sagen wir mal, in den nächsten 100 Jahren, da schreibe ich auch in meinem Buch einiges drüber. Also einmal wird es sein, dieses Thema Space Mining, was ich beschrieben habe, also Bergbau auf Asteroiden ganz konkret. Nicht nur wegen den wertvollen Platingruppe, die ich genannt habe, sondern zum Beispiel um Wasser zu gewinnen. Ja, jetzt sagt man, Wasser gibt's genug auf der Erde. Natürlich nicht, um das Wasser jetzt auf die Erde zu bringen, aber du brauchst ja auch im Weltraum Wasser. Also du kannst Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegen, da hast du Raketentreibstoff. Du brauchst auch Wasser zum Isolieren vor kosmischer Strahlung, du brauchst auch Wasser zum Trinken oder um dich zu waschen im Weltraum. Und das Wasser jetzt von der Erde in den Weltraum zu bringen, das ist natürlich unglaublich teuer, weil im Weltraum gibt's ja Wasser, nur halt im gefrorenen Zustand. In Asteroiden oder auch auf dem Mars gibt's auch zum Teil auf dem Mond, aber nicht ganz so viel an den Polen. Also Asteroid Mining wird ein Thema werden und dann ja geht es um die Besiedlung vom Mond und vom Mars. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Mars. Das ist auch die große, sagen wir mal, Vision von dem Musk. Jetzt fragt man ja, warum überhaupt auf dem Mars? Also da gibt es viele Gründe, aber ein Grund ist, der Musk sagt, die Flamme des menschlichen Bewusstseins ist, wenn man in kosmischen Zeit das mal sieht, gibt es erst seit so kurzem, seit einer Mikrosekunde vielleicht, die kann leicht wieder ausgelöscht werden. Ich meine, es ist ja auf der Erde schon mal passiert durch einen Asteroideneinschlag, dass damals fast alles Leben, zum Beispiel die Dinosaurier, komplett ausgelöscht wurden. Und das wird wieder passieren. Ja? Wir wissen nicht wann. Ist es in einer Million Jahre, in 100.000 Jahren oder vielleicht sogar schon in 1.000 Jahren? Das wissen wir nicht, wann das passieren wird. Wir wissen nur das, wie dann ein Asteroid, ein großer, die Erde treffen wird und ob es dann wie im Science-Fiction-Film Armageddon ein Bruce Willis noch kommt und sprengt den rechtzeitig noch in die Luft, wissen wir nicht so richtig. Ja? Und deswegen sagt der Musk, ist es auch eine Überlebensgarantie für die Menschheit, wenn es uns bis dahin in ein paar hundert Jahren dann gelungen ist, die Menschheit, das ist ein großes Ziel, zur multiplanetaren Spezies zu machen. Also, dass wir auch, er spricht jetzt nicht einfach mal zum Mars zu fliegen, sondern er hat ein konkretes Ziel, er sagt, er will 1 Million Menschen auf dem Mars ansiedeln. Das klingt jetzt wie Science Fiction, aber wenn ich mal zurückgehe, vielleicht ist das auch eine Geschichte, die ich in meinem Buch erzähle, wie der Musk angefangen hat, dann ist auch das alles unvorstellbar in Science Fiction. Also das hat angefangen mit dem Musk. Vielleicht kann ich es mal erzählen, weil das ist ganz interessant. Ich weiß es zum Teil aus den Büchern, zum Teil aber auch, weil ich den Mann persönlich gut kenne, der Inspirator von dem Musk war und der den maßgeblich beeinflusst hat. Der ist Robert Zubrin, der ist Gründer der Mars Society. Und der hat es also so berichtet, nachdem der Musk PayPal verkauft hat, also das steht jetzt wiederum in seiner Biografie, da hat er mit Kumpel zusammengesessen und da fragt ihn einer, und was machst du denn jetzt als nächstes? Und er sagt, naja, als nächstes, ich denke, meine Aufgabe ist, die Menschheit zur multiplanetaren Spezies zu machen und den Mars zu besiedeln. Und da war der Ende 20, da hat der Kumpel gemeint, er sagt, du bist völlig gaga. Ja? Dann hat er gegoogelt, der Musk, gibt's denn da irgendwie Pläne der NASA jetzt schon für Mars, ja, hat aber nichts gefunden. Und dann hat er weiter gegoogelt und ist auf die Mars Society von diesem Robert Zubrin gestoßen. Und die haben Fundraising-Dinner gemacht. Da hat also eine Karte $500 gekostet. Und da hat der Musk mal $5.000 überwiesen, um auf sich aufmerksam zu machen. Damals kannte man den auch noch nicht. Ja. Und hat dann den Zubrin kennengelernt. Und hat ihm dann gesagt, also ich möchte irgendwie was mit der Raumfahrt beitragen. Da braucht man natürlich erst mal eine Rakete. Wo kriege ich eine Rakete her? Da sagt der Zubrin, ja, ich die kann man in Russland am ehesten kaufen im Moment, die verkaufen Raketen, und hat ihm dann die Nummer von einem gegeben, Kenschel heißt der, der den Kontakt nach Russland hatte. Und dann ruft der den an, den Musk, ja, dieser Kenschel, der Musk ruft den an, der war gerade mit dem Cabrio unterwegs auf der Straße, und da ist einer am Telefon und sagt, ja, ich bin Internetmillionär, Elon Musk ist mein Name, mein Ziel ist, die Menschheit zur multiplanetaren Spezies zu machen, und ich möchte Raketen in Russland kaufen. Da hat er erst gedacht, also das ist ein Bekloppter, der mich da anruft, einen Spinner. Hat er aber zu Hause gegoogelt, gibt es so eine Firma wie PayPal, gibt es so einen, der heißt Musk, ja, gibt's. Und lange Rede, kurzer Sinn, die haben sich getroffen, sind dann auch tatsächlich nach Russland gefahren. Der hat ihm erst gesagt, Mensch, Musk, zieh dich mal vernünftig an, Anzug und Krawatte, die Russen, die stehen da nicht drauf, mit dem Jeans und Schlabber-T-Shirt und so, wie du rumläufst, da der Musk hat gesagt, scheiß drauf, ich verkleid mich doch hier nicht, ja. Ist also so gekommen, wie er ist. Und dann haben die Russen ihn gefragt, was willst du denn mit der Rakete? Und da sagt er, ich will die Menschheit zur multiplanetaren Spezies machen und den Mars besiedeln. Und die Reaktion war, der Gesprächspartner aus Russland hat dem Musk und seinem Partner auf die Schuhe gespuckt. Auf die Schuhe gespuckt und sich umgedreht und ist gegangen. Hab gesagt, das ist hier ein Spinner, der uns verarschen will. Dann hat der Musk irgendwann, der saß im Flugzeug an seinem Laptop und sagt zu seinen Kumpels, wir brauchen die Russen nicht, wir können die Rakete selbst bauen. Da haben die erst gemeint, ach, der spinnt, ja. Also, das ist die Geschichte, die ich erzähle, wie es angefangen hat. Und heute, nochmal zurück die Zahl, hat der Musk mehr Raketenstarts als alle Länder der Welt hingelegt und vor allen Dingen als erster eine wiederverwendbare Rakete geschafft. Das habe ich noch nicht erwähnt. Das Space Shuttle sollte ja auch wiederverwendbar sein, aber faktisch war es so, da musste sie 9 Monate lang das mit 1000 Leuten instand setzen und dann, also am Schluss war es so teuer, die neue Rakete zu bauen. Das war faktisch nicht wiederverwendbar, das Space Shuttle. Der Musk hat das geschafft, was bisher kein anderer Staat auf der Welt geschafft hat, die Russen nicht, die Amerikaner nicht, die Chinesen nicht, eine Rakete, die wiederverwendbar ist, und zwar die Falcon 9. Die aktuelle Zahl ist, dass die gleiche Rakete schon 34 Mal verwendet wurde. Warum ist es wichtig? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie fliegen jetzt von, was weiß ich, ich bin in Berlin, gestern bin ich nach Frankfurt geflogen, und das Flugzeug wird danach jedes Mal verschrottet. Da hätte also mein Ticket so, ich habe das mal überschlagen, vielleicht 7.000 bis 8.000 Euro gekostet. Ja, so, aber wir wissen natürlich, die Flugzeuge werden nicht verschrottet, sondern die werden wiederverwendet. Und deswegen ist es auch so teuer mit der staatlichen Raumfahrt heute, weil halt die Raketen, das sind alles Wegwerfraketen. Ja? Und der Musk, der hat halt den Durchbruch geschafft, was sehr schwierig war, aber er hat es jetzt geschafft, eine Rakete wiederverwendbar zu machen. Und damit ist natürlich eine ganz andere Wirtschaftlichkeit auch gegeben. Das ist ein bisschen positiver Kreislauf, weil damit wird es dann möglich, Projekte durchzuführen, die man früher nicht hat durchführen können. Und er hat jetzt ja schon nach der Falcon 9 die nächste große Rakete geschaffen, das Starship. Das ist das gigantischste Raumschiff, was jemals gebaut wurde, also unvergleichlich. Und damit will er Menschen zum Mars bringen. Und sein Plan ist, da hat er auch beantragt, eine Fabrik, die ist auch schon im Bau, dass er jedes Jahr 1000 Starships bauen will und will dann alle 2 Jahre jeweils 100.000 Menschen zum Mars bringen. Das ist jetzt tatsächlich noch Zukunftsmusik. Jetzt hat er erst auch die Prioritäten geändert und geht jetzt erst darum, eine Siedlung auf dem Mond zu bauen. Aber das ist jetzt so der nächste Schritt, was auch meiner Meinung nach in den nächsten Jahren dann beginnen wird. Also nicht einfach nur auf dem Mond zu landen, sondern tatsächlich da dann auch eine Mondbasis zu errichten. Das ist so das Nächste. Und das sind alles die Pläne, die ich in meinem Buch darstelle. Wie gesagt, wer sagt, das klingt alles sehr nach Science Fiction und klingt sehr utopisch, ja, mag sein, aber der Musk ist ja jetzt nicht ein Spinner, der Science Fiction Romane schreibt, sondern dem gehören auch 2/3 von allen aktiven Satelliten, und der ist erfolgreicher als alle Länder der Welt zusammen. Also so jemanden muss man schon ernst nehmen. Und er wird jetzt ja den größten Börsengang der Geschichte möglicherweise hinlegen. Jetzt wissen wir nicht, wie sich die Kapitalmärkte entwickeln. Es hängt jetzt viel von ab, wie geht's im Iran weiter, wie ist die Börsensituation. Aber sagen wir, wenn die Börsensituation eine positive ist, wird er wahrscheinlich Ende Juni sein Unternehmen an die Börse bringen. Und der hat erst von der Bewertung von 1,25 Billion, also ich spreche jetzt immer von europäischen Billionen, also Amerika sagt man dazu ja Trillion gesprochen, dann hat er von 1,5 Trillion gesprochen, jetzt von 2 Trillion. Als Bewertung bringt er nur einen kleinen Teil des Unternehmens an die Börse, ein paar Prozent, und will 75 Milliarden Dollar einsammeln. Das heißt, nur mal zum Vergleich, der bisher größte Börsengang, der hat 29 Milliarden Dollar eingebracht. Also das wäre mehr als doppelt so viel. Und das zeigt vielleicht auch für die Leute, die sich bisher noch nicht so beschäftigt haben, so kommt mir das natürlich jetzt zugute, dass ja noch vor ein paar Jahren, wo ich mit dem Thema begonnen habe in der Recherche, da haben die Leute gesagt, Weltraumkapitalismus, da sieht man, was haben sich da ausgesucht, das ist ja ein absolutes Nischenthema. Ja, deswegen freue ich mich natürlich, dass das Buch jetzt genau richtig rauskommt zum größten Börsengang der Geschichte. Und deswegen kommt es jetzt auch in den USA. Ich habe auch viel dabei gelernt. Da ist eine Sache meiner Meinung nach entscheidend. Wir brauchen private Eigentum an Grund und Boden auf Himmelskörpern. Das ist bisher nicht möglich, weil laut dem Weltraumvertrag von 1967 dürfen Staaten also keine Himmelskörper oder keinen Grund und Boden auf Himmelskörpern erwerben. Das finde ich erstmal an sich nicht schlecht, dass Staaten es verboten ist. Ja. Aber wie sieht es mit Privatleuten aus? Da gehen die Meinungen der Juristen auseinander, weil der Weltraumvertrag sagt dazu nichts explizit, weil man damals, also 67, hat man sich auch vielleicht noch keinen Elon Musk vorstellen können, der dann privat dazu in der Lage ist. Ja. Da gibt's jetzt manche Juristen, die sagen, ja, das ist nicht verboten laut Weltraumvertrag. Was nicht verboten ist, ist erstmal erlaubt. Also private Aneignung ist rechtlich möglich. Andere sagen, nee, und versuchen das indirekt abzuleiten, dass das auch für Private verboten sei. Klar ist nur, dass es unklar ist. Und das ist natürlich für Investoren keine richtig gute Voraussetzung. Und deswegen sage ich, wir können diese ganze Sache nur finanzieren mit privatem Eigentum. Weil ich meine, das kostet ja einen Haufen Geld, wenn der Musk jetzt davon spricht, 1 Million Menschen auf dem Mars anzusiedeln. Ich meine, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen 1000 wären, ja, das kann man nicht mit Staatsgeldern finanzieren. Also da kann ich jetzt ein Sondervermögen Marskolonisierung auflegen oder das Mars-Soli oder so. Da, ich glaube, da wären die Bürger nicht so bereit zu so einer Sache. Das geht nur privat. Aber wo ist das Geschäftsmodell? Und ich war ja praktisch 20 Jahre lang in der Immobilienwirtschaft tätig. Und dann denke ich natürlich vom Immobilienaspekt an und sage, das wird eine Real Estate Story sein. Zuerst, da muss eine Real Estate Story sein, weil es funktioniert kein Wirtschaftssystem auf der Welt ohne private Eigentum. Also selbst da, wo es kein Privateigentum an Grund und Boden gibt, wie jetzt in China oder Vietnam, da gibt es sowas Ähnliches, das sind dann Erbbaurechte, dass du dann leasen kannst für 50 oder 70 Jahre. Völlig ohne private Eigentum und auch nicht Erbbaurecht, das ist jetzt in Nordkorea, aber ich meine, ein System, was nicht mal auf der Erde funktioniert, in Nordkorea, zu glauben, das würde dann auf dem Mars oder auf dem Mond funktionieren, das ist natürlich vollkommen absurd. Ja. Und ich sag, wir müssen das irgendwie finanzieren. Und da ist mein Gedanke der, wem soll jetzt zum Beispiel so ein Asteroid gehören? Und ich sage, der soll dem gehören, der in der Lage ist, überhaupt dahin zu kommen, der das Risiko, die Investition auf sich nimmt und der dann auch in der Lage ist, den wirtschaftlich zu erschließen. Ja? Und das heißt, so eine Firma sollte dann meiner Meinung nach den Asteroiden an die Börse bringen als REIT, als Real Estate Investment Trust. Dann kann sich jeder dran beteiligen. Oder auch, nehmen wir jetzt den Mars als Beispiel. Natürlich sollte jetzt nicht der Mars dann allein dem Elon Musk gehören, wenn er zuerst da ist. Aber mal als Beispiel. Nehmen wir an, dem gelingt es jetzt tatsächlich, zum Mars zu kommen. Dann fände ich es richtig und in Ordnung, dass der eine Fläche in Besitz nimmt, sagen wir mal, in der Größe von Singapur. Singapur passt 200.000 Mal auf den Mars. Also da ist für 199.999 andere noch genug Platz da. Und wenn der Musk dann so ein Gebiet entwickeln würde auf dem Mars, dann könnte er das an die Börse bringen als Mars REIT. Da kann sich jeder beteiligen, Sie und ich, wem gehört dann der Mars? Allen. Und das finde ich viel besser, als wenn es dem Staat gehört, wenn jeder eine Chance hat. Und das ist dann auch eine mögliche Refinanzierung, ja, um überhaupt solche Projekte zu finanzieren. Also ich sage, kurz auf den Punkt gebracht, auch im Weltraum gilt, ohne Moos nichts los. Du musst irgendwie finanzieren, die Geschichte. Und ich sage, das wird am Beginn eine Immobilienstory sein. Und da sind wir aber noch entfernt durch diese Restriktionen im Weltraumvertrag. Und ja, das ist so die Zukunft, die ich da entwerfe. Ob ich recht behalte oder nicht, wird man in den nächsten Jahrzehnten sehen.
Hochinteressant. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen, beziehungsweise zum einen, wer sich für das Buch interessiert, wir verlinken es natürlich neben diesem Video, also gerne anschauen. Und ja, wir erleben demnächst vielleicht den größten Börsengang der Welt und eine Zukunftstechnologie, die die Menschheit nachhaltig verändern kann und wo es natürlich auch ganz interessante Investmentchancen und Möglichkeiten geben wird. Da können wir uns auch mehr darüber unterhalten. Sie sind auch zu Gast bei den zweiten großen Geldsicherheitstagen Ende Mai. Und das ist ein hochinteressantes Thema, wo es wirklich möglich ist, nochmal am Anfang jetzt mit dabei zu sein. Wenn wir uns auch über Investment definitiv unterhalten. Ich hätte aber dahingehend auch eine Frage, wenn jetzt dann SpaceX an die Börse kommt, mal kurz und knackig geantwortet, werden Sie dann Aktien kaufen?
Nicht, aber aus zwei Gründen. Ja, hat jetzt nichts mit SpaceX zu tun. Erstens, ich kaufe überhaupt keine Einzelaktien. Ich bin im Aktienbereich absolut passiver ETF-Mann. Also meine Philosophie heißt, 99% der Zeit nichts machen. Ja. Und das Zweite ist, selbst wenn ich Einzelaktien kaufen würde, dann würde ich es wahrscheinlich nicht beim IPO machen, weil ich nicht glaube, dass ich schlauer bin als der Warren Buffett. Der Warren Buffett hat, glaube ich, ein einziges Mal von seinen 1000 Investments im Leben beim IPO mitgemacht. Ja. Und ich halte mich nicht für schlauer als Warren Buffett, ja. Aber das ist nur meine subjektive Denke. Da kann ich auch total falsch mitliegen, natürlich. Und anderer, der das anders sieht, der sagt dann entweder, er macht bei dem IPO mit oder er kauft später oder guckt sich auch andere mal Aktien an. Also, ich habe in meinem Buch zum Beispiel zwei erwähnt, die sind aber jetzt schon extrem gut gelaufen. Rocket Lab und Planet Lab zum Beispiel, ja. Da schreibe ich mehr drüber in meinem Buch. Und vielleicht kommt der eine oder andere, der sagt, ja, SpaceX jetzt vielleicht nicht, aber das wird vielleicht die Fantasie auch für andere Aktien da noch befördern. Und oder es gibt sogar Fonds heute schon, die dann zum Teil in börsennotierte Vehikel, aber zum Teil auch also in Private Equity Investments da im Space-Bereich machen. Also das ist halt nur mein privates Ding. Das hängt auch damit zusammen, ich will jetzt nicht reich werden, sondern reich bleiben. Ja. Und da ist natürlich eine sehr breite Diversifikation eher angesagt, als wenn jetzt einer da eine andere Agenda hat. Aber auf jeden Fall, sagen wir, der Nutzwert, der liegt auch in was anderem, meiner Meinung nach. Wenn junge Leute das Buch lesen oder vielleicht auch, wenn jetzt jemand zuhört, der Kinder hat, die jetzt vielleicht auch mal demnächst studieren wollen, gib denen mal das Buch und sag, hör auf mit dem BWL oder Jura studieren. Das ist, weil wenn du Jura studierst, mir hat jetzt gerade einer geschrieben, der sagt, er spezialisiert sich jetzt auf Weltraumrecht. Da habe ich gesagt, okay, dann ist gut. Oder wenn du BWL studierst und spezialisierst dich auf Space Economy, auch gut. Aber ansonsten halte ich nicht so viel von Jura und BWL-Studien. Aber irgendwas im Bereich Raketentechnologie, Raumfahrttechnologie zu studieren, das geht auch in Deutschland oder auch in den USA natürlich. Das ist ein Zukunftsding. Wenn ich jetzt heute mal jung werden wollte, auf irgendein Thema setzen, was Zukunft ist, dann würde ich sagen, ich nehme jetzt mal das Buch und das ist ja eine Mischung in meinem Buch von viel Wissenschaft, aber natürlich auch vom Schuss Fantasie dabei. Ja? Das braucht man ja auch im Leben, beides. Ja? Man braucht eine wissenschaftliche Grundierung, aber man braucht auch ein bisschen eine Vision oder Fantasie. Und deswegen, also denke ich, ist das Buch für junge Leute auch vor allen Dingen hochinteressant, die sich dann vielleicht überlegen, was anderes studieren als das, was jetzt im Mainstream liegt im Moment.
Okay, wunderbar. Wer mehr wissen möchte dazu, gerne das Buch anschauen und die großen Geldsicherheitstage. Wir verlinken beides unterhalb von diesem Video. Herr Dr. Zettelmann, danke für das hochinteressante Interview. Und zwischen Science Fiction und Realität entstehen da ganz interessante Dinge. Also das sind Bereiche, wo wir sicherlich alle noch mehr davon hören werden. Von dem herzlichen Dank auch an Sie.
Dankeschön. Danke Ihnen auch.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.